Amen. Herr, wir beten, dass du uns durch deinen Geist weiter voranbringst.
Amen.
Wir danken dir für diesen himmlischen Gesinnung, dass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott.
Amen.
Herr, wir wollen, dass dieses Leben noch mehr offenbar wird.
Amen.
Gib uns dein Wort des Lebens auch jetzt, Herr. Und gib uns Herzen, die dein Wort aufnehmen.
Amen.
Amen. Amen. Ja, es ist wunderbar zu sehen, dass der Herr sehr bald kommt. Heute Nacht noch mal eine Bestätigung bekommen, heute Abend. Und wir müssen heute fragen, Herr, worauf kommt es an? Dass wenn du weißt, die Zeit ist nicht mehr so lang, dann musst du den Herrn fragen, was ist dran? Wie geht es weiter? Was willst du machen, Herr? Und ich bin selber am Bewegen vor dem Herrn, ja, dass der Herr mich leitet. Herr, ich möchte in deinem Willen leben.
Amen.
Diese Zeit auszukaufen, sagt Paulus. Ja, auskaufen heißt, du zahlst einen Preis. Es kostet was. Für die Welt, die Zeit zu investieren, das ist sehr einfach. Aber für das Reich zu investieren, ist immer ein Preis. Der sagt sogar, die Tage sind böse. Und das hat mich nochmal heute irgendwie so innerlich bewegt. Herr, gib mir ein weises Herz, ein verständiges Herz, dass ich deinen Willen erkenne. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, was wir gehört haben mit dem erneuerten Denksinn. Wozu brauchen wir einen erneuten Denksinn? Paulus sagt, damit wir verstehen, was der Wille Gottes ist. Der erneute Denksinn ist sehr wichtig, um Gottes Willen zu erkennen. Anders geht es nicht. Anders werden wir machen, was wir wollen. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Unterschied zu sehen. Und ein Aspekt, den ich auch nochmal eingehen möchte, ist, dass dort, wo der Geist ist, alles, was himmlisch ist, hat mit Leben zu tun. Das ist das Merkmal, wo du siehst, dass der Geist wirkt. Und das sieht man schon ganz am Anfang der Schöpfung. Ganz am Anfang siehst du, dass Gott Himmel und Erde schuf. Und dann heißt es, die Erde war Tohu Bohu, wüst und leer. Ja. Aber Gott hat die Erde nicht so gelassen nach dem Gericht. Ja. Das heißt es zuallererst, dass der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Manche sagen, er brütete. Ja. Warum? Weil der Geist wollte Leben hervorbringen. Und dann siehst du die ganze Schöpfungsgeschichte, diese 6 Tage, die Gott arbeitet, hat alles ein Ziel. Er will Leben hervorbringen. Der tut, wenn du schon anfängst beim ersten Tag, am Anfang trennt Gott erstmal Licht und Finsternis. Diese Trennung ist nötig, weil du brauchst das Licht, damit Leben entsteht. Ja? Ohne Licht gibt es kein Leben. Dann sagt der Herr, dass er trennt im 2. Tag Himmel und Erde. Ja? Du brauchst die Wasser oben und die Wasser unten. Sonst würden wir hier nur in Wüste leben. Gottes wunderbare Weisheit, erstaunlich. Ne? Wie kommt Wasser vom Meer übers Land? Wie kannst du es machen? Dass überall auf der Erde, damit es wächst, muss Wasser sein. Aber wenn nur im Meer das Wasser ist, was machst du? Du schaffst eine Atmosphäre. Das ist erstaunlich. Also ich bin sehr fasziniert über Gottes Weisheit, wirklich. Ja? Er hat die Wasser oben gemacht und die Wasser unten. Warum? Weil das alles Leben braucht Wasser. Es braucht Wasser, damit Leben existiert. Und dann trennt der Herr nochmal, er trennt nun das Land vom Meer. Ja, sonst gibt es auch kein Leben auf dem Land. Das geht ja nicht. Hat der Herr auch hier nochmal was getrennt. Und du siehst, das war der 3. Tag. Und dann am 3. Tag dann lass der Herr schon auf dem Land, weil das ist, siehst du, wie wunderbar der Herr ist, schon Gras wachsen. Es gibt schon die erste Form des Lebens. Der Herr lässt Gras hervorsprossen auf der Erde. Man sieht, wie Gott vorher gewirkt hat, Dinge getrennt hat, um diese Voraussetzung für Leben zu schaffen. Ja. Gottes Ziel war, Leben hervorzubringen. Und dann heißt es weiter, dass er am vierten Tag sogar jetzt noch Tag und Nacht trennt und die Lichter am Himmel schafft, Sonne, Mond und Sterne. Und dieses brauchst du auch für das Leben auf der Erde. Sonst haben wir keinen Tag und Nacht. Das ist schwierig. Ja? Hat der Herr auch alles wunderbar gemacht. Und erst am fünften Tag, also 4 Tage hat der Herr vorgearbeitet, erst am fünften Tag lässt der Herr die erste Lebewesen entstehen, er schafft sie im Meer. Er sagt, das Meer soll Fische haben. Erst dann kommen die ersten Lebewesen. Am fünften Tag. Man sieht, wie der Herr gewirkt hat, um alles vorzubereiten und dieses Leben im Meer hervorzubringen. Aber das reicht ihm ja noch nicht aus. Ne? Der Herr hat weitergearbeitet, lobt den Herrn. Es reicht nicht, die Fische zu machen. Ja. Dann hat der Herr weitergemacht. Am sechsten Tag hat er nun die Tiere am Land geschaffen. Und das ist die sozusagen eine höhere Form von Leben. Ja. Er hat die Tiere am Land geschaffen. Und alle diese Voraussetzungen, alles, was der Herr gemacht hat, das müsst ihr sehen, hat der Herr gemacht als Voraussetzung für unser Leben. Weil am Ende vom sechsten Tag schuf der Herr den Menschen nach seinem Bild. Man sieht, dann hat der Herr die höchste Form des Lebens erschaffen. Er hat den Menschen gemacht nach seinem Ebenbild. Und wenn der Herr die Tiere nicht gemacht hätte, könnten wir nicht leben. Es gab mal eine Untersuchung, man sagt, wenn die Bienen nicht mehr existieren würden, würden wir alle innerhalb von 10 Jahren aussterben, weil du keine Ernte mehr hast. Oder nimm die Würmer weg. Du denkst, was ist ein Wurm? Aber ohne Würmer würde es auch nicht überleben. Die Würmer sind die die Erde ständig erneuern. Ja? Es ist erstaunlich, wie Gottes Schöpfung ist. Wunderbar. Wunderbar. Nimmst du was weg und schon zerbricht das System. Das geht nicht so einfach. Aber warum? Weil Leben braucht viel Investition. Der Herr zeigt hier, er musste viel investieren, um dieses wunderbare Leben des Menschen herzustellen und dass es auch überlebt. Na? Und jetzt kommt der Herr zum letzten Schritt und dann tut er den Menschen hinstellen in den Garten Eden vor dem Baum des Lebens. Was hat der Herr vor? Der Herr will jetzt sein Leben in den Menschen hineinbringen. Sein göttliches Leben. So wunderbar, wie man sieht, dass alles Schöpfung hat dieses eine Ziel, den Menschen zu machen und den Menschen mit sich zu füllen, mit seinem Leben. So herrlich, wie Gott das gemacht hat. Letztens habe ich gedacht, Herr, du hast so wunderbare Wege. Öffne meine Augen noch mehr für dein Wirken. Alles, was Gott macht, hat ein Ziel. Gott möchte dieses wunderbare Leben zum Vorschein bringen. Und wisst ihr, wir wissen alle, wie sehr Leben Versorgung braucht. Es braucht auf der einen Seite diese Trennung, das, was dem Leben schadet. Wir bringen schon den kleinen Kindern bei, was ihnen nicht gut tut. Du kannst nicht eine Flasche Spülmittel neben der Trinkflasche vom Kind hinstellen. Und das Kind ist 2 Jahre alt. Ja? Das Kind weiß es noch nicht genau. Aber wir müssen darauf, dieses Leben achten, müssen es versorgen. Es muss unterscheiden lernen. Ne? Es muss lernen, was schadet meinem Leben und was tut meinem Leben gut. Und Gottes Weisheit ist sogar so wunderbar zu sehen, selbst in seinen ganzen Geboten, die er gemacht hat, die sind alle für die Förderung des Lebens. Gott hat sein Volk die Gebote gegeben, um sie zu schützen vor dem Tod. Ja? Er hat gesagt, ich lege dir vor, den Tod und das Leben, wähle das Leben. So herrlich, wie Gott es alles gemacht hat. Selbst da sieht man, dass Gott die Absicht hat, dass sein Volk lebt. Sein Volk soll das Volk sein, das lebendig ist, wo der Strom des Lebens auch fließt. Ne? Das ist so wunderbar. Und wir sehen am Ende im himmlischen Jerusalem, das Zentrum von der Stadt. Was ist das Zentrum von der Stadt? Was ist der Mittelpunkt? Weiß jemand? Der Thron. Der Thron Gottes ist der Mittelpunkt von der Stadt. Und was geht von dem Thron aus? Der Strom des Lebens. Und wisst ihr, wir müssen einfach sehen, so wie dieses irdische Leben, wie der Herr uns zeigt, viel Versorgung braucht und das Wachstum benötigt, so braucht auch das geistliche Leben Versorgung und Wachstum. Und wir haben gelernt, für unser irdisches Leben darauf zu achten, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das haben wir gelernt. Wenn die Kinder, wenn die Eltern die Kinder vernünftig erziehen, dann lernen die Kinder das schon. Manchmal durch leidliche Erfahrung, manchmal muss man Erzschmerzen durchmachen. Ja, letztens habe ich meinem Sohn gesagt, fahr nie ohne Fahrradhelm. Ja, und sei vorsichtig. Und weil seine Freunde dabei waren, war er übermütig, hat dann das Fahrrad seiner Schwester genommen, ist dann losgerast über einen Bordstein und geflogen. Hat irgendwie so in der Luft noch einen Purzelbaum gemacht. Und der Herr war so gnädig, er hat ihn bewahrt. Er hat nur ein paar Schrammen gehabt. Und es war ohne Helm. Und ich hoffe, dass die Lektion gelernt hat. Manchmal muss man auch so lernen. Manchmal, wenn das Sagen nicht reicht, muss man vielleicht durch Nöte lernen. Ja? Ich hoffe, wir lernen nicht immer nur über Nöte. Es kostet auch viel Zeit. Es tut auch weh. Ja? Aber der Herr will, was ich sagen will, ist, wir müssen lernen, auch so auf das geistliche Leben zu achten. Das ist eigentlich mein Punkt in meinem Herzen, dass wir ein Empfinden bekommen, dieses geistliche Leben, das wir bekommen haben. Wir haben gehört, dass wir sind von oben geboren. Ne? Und dieses Leben in uns braucht auch eine Versorgung. Es braucht auch ein Behüten und Achten und ein Wachstum. Und weißt du, das ist so, dass wir leider für dieses Leben keine so, wie soll ich sagen, nicht so behutsam damit umgehen. Ja? Wir haben auf unser Leben gelernt, auf unseren Körper, weil er mit Schmerzen reagiert, wenn was nicht passt. Da haben wir gelernt, darauf zu achten. Aber für das geistliche Leben, da fehlt uns oft das Empfinden. Ja? Dieses Leben zu bewahren, dass es nicht verletzt wird. Ja? Es gibt viele Beispiele der Schrift, die das zeigen. Ja, ein Beispiel nehme ich mal an aus Könige, 2. Könige 4, Verse 38 bis 42, da geht es um Elisa. Und zwar hatte Elisa dort, das ist 2. Könige Kapitel 4, da hatte Elisa mit den Prophetensöhnen bei sich gehabt und es war eine Zeit der Hungersnot, heißt es vorher. Und die Prophetensöhne waren mit ihm zusammen und dann hat er gesagt, der Elisa, geh, mach zu seinem Burschen, setze einen Topf auf und mache ein Gericht zum Essen. Und er hat dann gesehen, okay, so viel ist nicht da. Und dann ist er raus in die Wildnis und dann hat er auf dem Feld Kräuter gesammelt und dann hat er noch ein wildes Rankengewächs gefunden. Das ist Vers 39. Rankengewächs. Und er sammelte da von seinem Gewand. Es waren, was heißt das? Hier ist es wilde Gurken, heißt es hier. Wilde Gurken. Und dann hat er es geschnitten und in den Topf rein. Und das heißt aber, sie kannten es nicht. Das heißt, sie kannten sie nicht. Der Satz ist wichtig. Er war nicht achtsam. Er kannte es nicht, hat es trotzdem in den Topf reingeschnitten. Und dann kommen die Prophetensöhne und dann tut es jeden ausschenken. Und dann heißt es hier, dass sie aßen und schrien und sprachen, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Es war ein giftiges Gewächs. Es war giftig. Und der Bursche hat nicht darauf geachtet. Ja? Und das war dann so gefährlich, dass sie hätten dran sterben können wahrscheinlich. Ja? Und was macht Elisa? Er sagt, holt Mehl herbei. Wirft es in den Topf und dann wird die Speise gesund. Ja? Aber weißt du, was man da sieht, ist, wir müssen darauf achten, geistlich, was wir essen. Ja. Nimm nicht jedes wilde Gewächs, was du irgendwo wachsen siehst. Wirklich, wir müssen achtsam sein. Ja. Manchmal sieht es aus wie eine Gurke, aber ist keine Gurke. In dem Fall war es giftig. Ja. Steht ihr, das ist einfach so, wir haben das Empfinden oft nicht, wir schlucken einfach alles, was da wir irgendwo finden. Wir müssen lernen, was ist die Quelle. Und wir müssen nicht einfach alles essen, was wir nicht kennen. Deshalb müssen wir auf unser geistliches Leben in dieser Weise achten. Ja. Was ich euch sagen kann, die beste Quelle ist immer das Wort. Das ist garantiert nie ein Schaden. Das ist die beste Versorgung für dieses Leben, ist, nimm das Wort des Herrn. Das dürfen wir niemals verlassen. Es ist am Anfang eine Milch und später sogar ist es die feste Speise. Ja? So wunderbar. Deshalb müssen wir lernen, das Wort darf uns nie verlassen. Letztens hat ein Bruder gesagt, er hat das Wort morgens liest er es, dann lässt er noch auf dem Tisch liegen, damit er immer wieder von dem Wort sich nähren kann. Das muss unser normaler Zustand sein. Ja? Aber wir müssen uns hüten vor anderen Quellen, die wir nicht kennen. Ja. Nicht einfach alles essen und runterschlucken. Das ist wirklich ich einfach aus meinem Herzen. Weil zurzeit, weißt du, du kannst auch ChatGPT fragen. Also, die Menschen heutzutage, die schalten ihr Gehirn aus und fragen nur noch ChatGPT. Und dann redet es irgendeinen Nonsens und die glauben das. Letztens habe ich ChatGPT gefragt über Mohammed. Und sagt das Ding mir, Mohammed ist ein Prophet, Friede sei mit ihm. Ich habe so ein Lügensystem. Also, ich war erschrocken. Erstaunlich. Also wir müssen, das ist einfach vielleicht ein Beispiel, aber wir müssen wirklich achtsam sein, was wir zu uns nehmen. Unsere Quelle des Lebens ist der Herr selbst. Und die Versorgung ist durch sein Wort. Ja? Der Herr sagt selber, er ist unser Leben. Und diese Quelle dürfen wir nie verlassen. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe, ist, wenn du dich ernährst mit diesen Dingen außerhalb vom Herrn, du verlierst den Geschmack fürs Leben. Wirklich, das verlierst du. Wie soll ich das erklären? Erstmal musst du den Geschmack des Lebens kennenlernen. Das ist auch erstmal ein Punkt. Ja? Man muss diesen Geschmack fürs Leben erstmal entwickeln. Ja? Das musst du auch erstmal entwickeln. Warum? In Zion, wo die Speise des Herrn ist und sein Wort und die Beziehung mit dem Herrn, da musst du den Geschmack des Lebens entwickeln. Aber du kannst ihn wieder verlieren. Ja? Wir müssen diesen Geschmack sozusagen rein bewahren. Ja, deshalb ist auch so eine Trennung gesund. Wir haben es gesehen. Ne? In der ganzen Schöpfung hat der Herr immer getrennt. Immer getrennt, was dem Leben schadet. Und so müssen wir auch in unserem Leben Dinge trennen, die mein Leben, geistliches Leben nicht gut tun. Nicht mit falschen Quellen versorgen. Wenn ich einmal gemerkt habe, aus dieser Quelle kam Tod, dann würde ich nicht nochmal davon nehmen. Ja? Der Bursche wird nicht noch einmal diese Gurke in den Topf schneiden. Das macht er kein zweites Mal. Ja. Das ist auch die Lektion, müssen wir auch lernen. Wir müssen lernen, diese Quellen abzuschneiden, die den Tod bringen. Sei es irgendwelche YouTube oder was weiß ich was, keine Ahnung, Predigten und alles Mögliche. Ja. Es kann sein, dass dir sonst irgendwann das doch schmeckt. Wirklich, es kann sein, irgendwann schmeckt es dir. Früher, als ich noch nicht in Zion war, da habe ich mir alles anhören können. Alles. Selbst das Buch vom Papst habe ich gelesen. Ja, wirklich. Ich habe sogar darin was Gutes gefunden. Ja? Weil er redet von Christus. Ja? Aber ich kannte das Leben nicht. Ich habe nicht nach der Quelle gefragt. Ja? Ich konnte mir früher wirklich alles anhören. Es gibt in YouTube tausende Prediger. Da habe ich mir viele angehört früher. Aber wenn du Leben geschmeckt hast und darin wächst, dann merkst du, du kannst nicht mehr schlucken, das geht nicht mehr. Heute kann ich nicht mehr davon essen. Dann wird mir schlecht. Es ist gesund, wenn es ihm schlecht wird. Ist gut, dann verträgst du es nicht mehr. Und dieses Empfinden, wisst ihr, das müssen wir wirklich, besonders wo es zur Reife geht, ja, müssen wir dieses Leben achten. Das Leben muss nämlich auch zur Reife kommen. Es muss zur Vollendung kommen in uns. Und darum müssen wir so ein feines Empfinden entwickeln, darauf zu achten. Wir müssen sehr achtsam mit diesem Leben umgehen, dass es wächst und zunimmt. Und auch, vor allem, auf unseren Mund achten. Interessant ist, dass Jakobus sagt, unsere Zunge kann beides. Sie kann eine Quelle sein für das Süße und für das Bittere. Diese eine ist schon merkwürdig. Ja? Auf demselben Mund kann Tod hervorkommen oder Leben. Und das soll aber so nicht sein, sagt er. Und deshalb müssen wir mehr aufpassen. Je mehr ich mich nähere von Dingen, die mich töten, desto mehr wird aus meinem Mund auch der Tod sich weiter verbreiten. Das ist nämlich das Problem. Wenn ich einmal in diesen Tod hineinkomme, dann wird der Tod aus mir sich weiter verbreiten. Ich kann mich nicht mit toten Dingen ernähren und dann aus mir kommt Leben hervor. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja. Deshalb sagt er, aus derselben Quelle soll nichts Süßes und Bitteres hervorkommen. Unser Mund soll eine Quelle sein für das Leben. Der Herr sagt, aus eurem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das muss immer aus uns fließen. Wenn wir heute Richtung Vollendung gehen wollen, muss unser Reden zum Aufbau dienen. Auch zu Hause, Umgang mit meiner Frau, mit den Kindern. Ich fand es gut vorhin in der Erziehung. Ja, ich habe jetzt gelesen in Epheserbrief, wo Paulus sagt, in Kapitel 6, erzieht eure Kinder in dem Herrn, in der Ermahnung und Erweisung des Herrn. Es muss alles in dem Herrn geschehen, dann ist es Leben. Wir müssen lernen, alles in dem Herrn zu machen, dann ist es Leben. Außerhalb von Christus darf unser Leben nicht mehr stattfinden. Wir müssen sagen, Herr, ein Leben ohne dich geht nicht. Ich muss dem Herrn sagen, Herr, ohne dich mache ich nicht mehr weiter. Ich will alles in dir machen. Selbst wenn ich esse, ich will in dir essen. Alles müssen wir lernen im Herrn, dann kommt wirklich Leben aus uns hervor. Dann wird unser Reden ein Reden sein, das Aufbau hervorbringt. Und das ist mein Wunsch, dass wir das darauf achten. Ja? Dass wirklich Zion ein Ort ist, wo, weißt du, so einzelne Bäche zusammenkommen und dann wird es ein Strom. Ja? Dass sogar die tot herkommen, lebendig wieder rausgehen. Ja? Das, so muss es wirklich sein hier. Weil Zion Merkmal ist, es gibt Leben. Das Merkmal von Babylon ist, es ist tot. Diese Unterscheidung, das muss man schmecken, es muss da sein. Ja? Leben muss hier sein, daran merkst du, der Herr ist hier. Weil wo der Thron Gottes ist, da fließt Leben hervor. Und deshalb ist es ganz klar für uns, Herr, lass dein Leben hier zunehmen. Amen.